trotzdem die Predigt halten. Okay. Gut, wir haben ja das letzte Mal über Hiob schon angefangen zu predigen. Also ich habe ja erzählt, Hiob hat mich lange Zeit bewegt und ich habe immer in mir das Fragen gehabt, warum hat Gott dieses Buch überhaupt geschrieben, wenn so viele Missverständnisse sind. Weil die meisten Menschen denken, Gott hat Hiob krank gemacht und wir müssen das einfach annehmen und es ist ein Zeichen dafür, dass wir manchmal Gott uns Schlechtes schenkt und wir das dann annehmen müssen. Und wir haben uns das ja das letzte Mal angeschaut und haben gesehen, Gott hat Hiob nicht in die Hand des Teufels gegeben, sondern Hiob kam selbst hinein und Gott hat es dem Satan nur gegenüber bestätigt. Und wir haben uns so ein bisschen angeschaut, was im Thronsaal kam. Ja. Und heute wollen wir uns mal anschauen, so die Schritte Hiobs auf seinem Weg zur Heilung. Also was hat Hiob gelernt, was hat er gebraucht? Und das Schöne dabei ist, das Ganze ist auch für uns sehr praktisch, weil die Probleme, die Hiob hatte und die er auf diesem Weg bewältigen musste, diese Probleme treten auch heute noch sehr oft auf. Und falls du jetzt sagst, ja, also ich bin immer so pudelgesund, ich brauche nie Heilung, ist es trotzdem für dich hilfreich, weil diese Prinzipien gelten für alle Dinge, die wir von Gott uns erbeten. Also es ist jetzt nicht speziell auf Heilung. Ich meine, heute spreche ich meistens über Heilung, weil es ja um Hiob geht. Ich meine, Hiobs Hauptproblem war die Heilung. Daneben natürlich noch, dass er finanziell viel verloren hat. Okay. Jetzt muss ich schauen, bloß, dass ich es im Kopf so sortiere, dass ihr mir auch folgen könnt. Also, fangen wir an mit dem, uns anzuschauen, was bei Hiob so los war. Nochmal etwas genauer. Zum Glück habe ich wenigstens den einen Zettel dabei. Sonst müsste ich jetzt so Hiob durchsuchen. Gut. Das erste Problem bei Hiob war, er hatte keine Erkenntnis von Gott. Er hat es ja selber gesagt am Schluss, nachdem Gott zu ihm geredet hat, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, deshalb widerrufe ich das, was ich vorher gesagt habe, und kehr um. Also er wusste nicht viel von Gott. Und das große Problem bei Hiob war ja, er hatte ein völlig falsches Gottesbild. In seinen Augen war Gott der Verursacher des Bösen, was ihm passiert war. In seinen Augen war es so, dass praktisch Gerechtigkeit nutzlos war und ihm nichts weitergeholfen hat. So ein bisschen fatalistisch das Ganze. Und ein falsches Gottesbild ist etwas, was uns heute sehr oft begegnet und was auch bei uns Christen oft ein Problem ist. Was auch bei mir lange Zeit ein Problem war. Wir haben ein falsches Gottesbild oft. Wir erkennen nicht, wie Gott wirklich ist. Wir sehen ihn nicht als den liebenden Vater, der er eigentlich ist. Sagst du, vielleicht kann ein falsches Gottesbild so fatal sein? Naja, wenn wir uns Hiob anschauen. Das falsche Gottesbild hat letztendlich dem Teufel die Tür geöffnet, dass er die Zerstörung bringen konnte. Und es hat Hiob mehrere Monate davon abgehalten, wirklich zu Gott zu gehen und die Heilung zu empfangen und auch dem Teufel zu widerstehen. Wie kriegen wir ein richtiges Gottesbild? Ich meine, wir haben es ja besser als Hiob. Immerhin haben wir die Bibel, die hatte Hiob noch nicht. Wie bildet sich unser Gottesbild heraus? Wie können wir Gott erkennen? Es gibt drei Wege, wie wir Gott so kennenlernen können. Das erste Möglichkeit zu wissen, wie Gott ist, wir schauen auf Jesus. Jesus kam, um uns den Vater zu offenbaren. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also können wir uns Jesus anschauen, wenn wir wissen wollen, wie ist Gott. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, er hat sich nie geweigert, jetzt in Bezug auf Krankheit, die Kranken zu heilen. Es kam kein Kranker zu ihm und er hat gesagt, sorry, du musst noch 3 Wochen in deiner Krankheit bleiben, du hast noch nicht deine Lektion gelernt, dann komm wieder und ich heile dich. Er hat immer die Kranken geheilt, die zu ihm kamen. Und er hat uns den Vater vorgestellt. Er hat gesagt, der Vater gibt nicht Steine, wenn seine Kinder ihn um Brot bitten. Er gibt ihnen nicht einen Skorpion, wenn sie ihm um ein Ei bitten. Ja, wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr gibt der Vater im Himmel denen Gutes, die ihn darum bitten? Also Jesus hat uns den Vater vorgestellt als guten Vater und er hat ihn uns vorgelebt. Er war voller Erbarmen. Ja, wenn er Leiden gesehen hat in der Welt, dann ist er vor Erbarmen übergeflossen. Als Lazarus gestorben ist, Da hat es ihn bewegt, als Maria, die Schwester, getrauert hat um ihren Bruder Lazarus, da hat es ihn bewegt. Wenn er die Kranken und Verlorenen gesehen hat, da hat es ihn bewegt. Als die 5000 kamen zur Predigt und 3 Tage beim Ausharrten, da hat er sich sogar gekümmert, dass sie erstmal was zu essen bekommen, damit sie nach Hauseweg noch schaffen ohne Hunger. Also wir sehen daran, Gott ist besorgt um unsere Kleinigkeiten, um unsere großen Dinge. Er möchte, dass es uns gut geht. Und das können wir an Jesus sehen. Ein zweiter Weg, wie wir sehen können, wie Gott ist, indem wir in der Bibel forschen. Die Bibel offenbart uns Gott, denn Gott hat sich selbst durch die Bibel uns offenbart. Er hat uns durch die Bibel gezeigt, wie er ist. Und jetzt bloß mal so passend zum Thema, einen Vers, und zwar Jakobus 1, Vers 16, denke ich mal jetzt so auswendig, dass das war. Genau. Jakobus 1, Vers 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Man könnte auch übersetzen, lauter gute Gabe und lauter vollkommenes Geschenk kommt von oben herab. Ja, von Gott kommt nur Gutes. Gott schenkt uns nur Gutes. Und er ist ein Gott, bei dem es keines Wechselschatten gibt. Das heißt, er verändert sich nicht, ja. Da ist gemeint, so wie wenn die Sonne sich am Himmel bewegt, bewegt sich auch der Schatten, wie auf einer Sonnenuhr. Aber Gott steht fest. Er bewegt sich nicht. Er sagt nicht, heute bin ich so gelaunt, morgen bin ich so gelaunt, heute habe ich die Meinung, morgen habe ich die Meinung. Er steht fest und er hat sich festgelegt. Er gibt uns nur Gutes. Ja, oder denken wir, was ich schon das letzte Mal sagte, der Bibelvers, nach dem unsere Gemeinde benannt ist, Johannes 10, Vers 10. Wo Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu würgen, zu stehlen, umzubringen, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Das ist ein klassischer Maßstabsvers, da kannst du beurteilen, woher kommt das, was mir im Leben passiert. Wirkt es, stiehlt es, bringt es mich um? Satan ist die Ursache. Und dann widerstehe ich im Glauben und der Satan wird fliehen. Das hat uns ja Gott auch verheißen. Widersteht den Teufel und er flieht von euch. Weil Gott möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Und der dritte Weg, wie wir mehr über Gott lernen können, wie wir ein gutes Gottesbild bekommen können, ist, der Heilige Geist will uns lehren. Das ist im 1. Korinther 2. Da steht Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Heilige Geist kennt Gott durch und durch. Ich meine, ist ja kein Wunder, er ist ja auch Gott. Und die drei sind ja eins. Also er kennt wirklich Gott durch und durch. Aber er will es nicht dabei belassen, sondern er will es ja uns auch mitteilen. Er möchte auch, dass wir wissen, wie er ist, wie Gott ist, damit wir sicher sein können, damit wir nicht in die Falle tappen. Ja? Und es ist wichtig, dass wir wissen, wie Gott ist, weil sonst passiert es uns manchmal, dass wir in die Falle tappen. Gut. Wie war das jetzt bei Hiob? Hiob hat ja gesagt, oder er hatte so diese Ansicht, Gott wäre der Ursache. Jetzt muss ich mal kurz schauen, welcher... Genau. Hiob 6, Vers 4, ganz oben steht's. Da beschreibt er seinen Freunden, also in seinen Reden zu seinen Freunden, beschreibt er dann, was er denkt, was bei ihm los ist. Und da sagt er, denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Die Pfeile des Allmächtigen sind in mir, mein Geist trinkt ihr Gift, die Schrecken Gottes greifen mich an. Hiob dachte tatsächlich, diese brennenden Pfeile, die in ihm stecken, sind von Gott. Dabei hat es der Teufel abgeschickt. Das wissen wir aus dem Neuen Testament, ich meine, das hat er Hiob noch nicht. Aber wir wissen, die feurigen Pfeile kommen vom Feind. Und Hiob hat nicht sein Schild hochgehalten, weil er dachte, sie kommen von Gott. Also dieser Irrtum kann uns wirklich zerstören. Oder Hiob 9, Vers 22, da sagt er, es kommt auf eins heraus, darum spreche ich es frei aus, den Unschuldigen vernichtet Gott wie den Bösewicht. Also Hiob hat ein völlig falsches Bild von Gott. Und dieses Bild hat letztendlich die Tür geöffnet. Und wir müssen lernen, das richtige Bild zu bekommen. Und wie gesagt, Hiob hatte keine Erkenntnis von Gott. Er beschreibt es später dann auch mal selber in Hiob 9 ab Vers 10. Da beschreibt er eigentlich sehr korrekt über Gott. Gott, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Also er wusste, dass Gott große Dinge tut. Theoretisch hat er es bekannt, Gott tut Wunder. Aber er selber hat Gott nicht gekannt. Und darum wusste er auch nicht, will er jetzt mir Wunder tun oder will er mir keine Wunder tun. Und wir sehen, der Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn ich nicht weiß, was Gott mir schenken will, kann ich auch nicht glauben. Wenn ich mir unsicher bin, was Gott mir geben will, kann ich nicht glauben. Hebräer 11, Vers 1, da steht es so schön, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube ist eine tiefe und feste Überzeugung. Hiob hatte sogar tief und fest die falsche Überzeugung, nämlich dass Gott sozusagen hinter allem steckt. Ja, das sieht man immer wieder später in Hiob 19, Vers 6, sagt er, erkennt doch, dass Gott mir Unrecht getan hat. Und in Vers 11, er hat seinen Zorn gegen mich lodern lassen, hat mich seinen Feinden gleich geachtet. Hiob hatte völlig das falsche Bild von Gott. Und dieses Bild hat ihn zerstört. Und wenn du keine Erkenntnis hast, dann passiert noch etwas dazu. Du verlierst deine Hoffnung. Ohne Erkenntnis, ohne Glaube, fängst du an, deine Hoffnung zu verlieren. Und Hiob verlor seine Hoffnung, ja. 7, Vers 7 sagt er, bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Mein Auge wird kein Glück mehr sehen. Ja, das sieht man so richtig, diesen Fatalismus. Mein Auge sieht kein Glück mehr. Hiob 13, Vers 15, noch so was Schönes, ich lese mal nach Luther vor. Siehe, er spricht von Gott, siehe, er wird mich doch erwürgen und ich habe nichts zu hoffen. Das sagt er von Gott. Das war Hiobs Bild von Gott. Und logischerweise sagt er dann in Hiob 9, wenn ich riefe und Gott mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache, er erlaubt mir nicht Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeiten. Also praktisch all diese mangelnde Erkenntnis führte dazu, dass sein Glaube nicht mehr vorhanden war. Er hat sogar gesagt, wenn Gott mich anhören würde, und mir zusagen würde, er würde mir helfen, ich würde ihm keinen Glauben mehr schenken. Und wir sehen hier etwas, was oft die Folge ist. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann wächst Bitterkeit in mir auf. Lasst uns mal kurz schauen. Bitterkeit, es gibt so einen sehr interessanten Vers. Im Hebräerbrief. Da heißt, wer einen Mangel an Bitterkeit hat, dass bei dem eine wer einen Mangel an Gnade hat, bei dem wächst eine Wurzel der Bitterkeit auf. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wo dieser Vers steht, aber es müsste Hebräer 12 sein. Ich lasse euch zu Hause suchen. Es ist so, wenn ich einen Mangel habe an Gnade, wächst eine Wurzel der Bitterkeit auf Dauer auf. Das ist so auch bei uns Christen. Vers 15. Danke. Genau. Achtet darauf, dass nicht jemand an Gottes Gnade Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Also ein Mangel an Gnade. Und wir haben oft so ein falsches Verständnis von Gnade. Also oftmals denken wir so, Gnade ist so, dass Gott uns so über den Kopf streichelt und wir uns so wohlfühlen. Aber Gnade, das sind die konkreten Geschenke Gottes. Das sind all die Wunder, die er für uns bereithält, all die Verheißungen, die er uns schon für uns vorbereitet hat, all das, was Gott uns schon erkauft hat, all die Segnungen, mit denen er uns schon gesegnet hat und die wir ergreifen dürfen. Und wenn ich einen Mangel leide daran, dann nach einiger Zeit wächst Bitterkeit auf und fängt an, mich zu zerstören. Und diese Bitterkeit verunreinigt dann auch andere. Diese Bitterkeit kann sich ausbreiten. Und diese Bitterkeit kann dann dazu führen, dass ich umso schwerer von Gott empfange. Dass ich abstumpfe gegen die Dinge, die Gott mir schenken will. Dass ich immer mehr zumache. Und das sehen wir auch bei Hiob. Die Bitterkeit wuchs auf. Immer mehr und mehr. Hiob 10, Vers 1 sagt Hiob: Meine Seele ist meines Lebens überdrüssig. Ich will meiner Klage in mir freien Lauf lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Da sehen wir noch was Wichtiges. Wenn die Bitterkeit kommt, die bleibt meistens nicht still, sondern sie redet. Sie bewegt sich in unseren Gedanken, sie redet hin und her. Und dadurch stimmen wir immer mehr dem zu, was der Teufel an Zerstörung bringt. Und wir öffnen immer mehr die Tür. Das ist wie ein Teufelskreis Bitterkeit. Sie holt immer mehr und mehr und mehr Zerstörung nach sich. Und manchmal ist es dann schwer, rausgerissen zu werden. Und bei Hiob braucht es tatsächlich, dass Gott massiv eingriff. Ja, wir sehen, wie Hiob am Anfang, ja, die ersten Reden mit den drei Freunden, man könnte so sagen, er musste einfach mal all sein Inneres raussprudeln lassen. Ja, als ich mir die Reden so durchgelesen habe von Hiob, da kam ja so dieser Satz aus den Sprüchen, wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde ab. Er hat einfach all das aus sich rausgelassen, alles rausgeredet und es hat sich immer mehr in dieses falsche Verhalten reingesteigert. Er ist dann später auch umgekehrt. Aber er brauchte dann das, dass Gott wirklich massiv eingriff. Und Gott griff ein, er hat geantwortet. Früher habe ich immer die Antwort Gottes, fand ich immer so unverständlich, bis ich kapiert habe, dass der vierte Freund Elihu eigentlich der erste Teil von Gottes Antwort ist. Und Gott nur noch das bestätigt, was vorher Elihu schon gesagt hat, der vierte Freund. Den Gott übrigens dann auch nicht verurteilt, wie die anderen drei. Bevor wir uns jetzt anschauen, schauen wir uns noch ein Problem an, was bei Hiob ist und was bei uns auch oft ist. Und zwar, Hiob, dadurch, dass er diese Zerstörung bekam und dass er keine Erkenntnis hatte und dass sein Glaube verloren ging, geriet in Angst und Sorge. Ja, Hiob 3, Vers 25 steht: Ich fürchtete einen Schrecken, sagt Hiob, und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich hatte keine Ruhe und hatte keinen Frieden und konnte nicht ausruhen. Da kam das Toben. Die Angst, die Unruhe, die Sorge hat ihn umgetrieben. Und aus der Angst und aus der Unruhe und aus der Sorge hat er die Zerstörung geerntet, die der Teufel gebracht hat. Das hat wieder die Tür geöffnet. Und hier kommen wir jetzt gleich zurück. Schauen wir zu 1. Petrus 5. Das haben wir das letzte Mal gesagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber was steht davor? Direkt davor. Ab Vers 6, 1. Petrus 5, Vers 6 steht: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wie brüllt der Löwe? Der Löwe brüllt, indem er versucht, uns in Sorgen zu bringen. Und Sorge ist etwas sehr Zerstörerisches in unserem Leben. Ja, er fordert uns auf, uns zu demütigen unter Gott und indem wir die Sorge auf ihn werfen. Also ein Akt der Demut ist es, Gott seine Sorgen anzuvertrauen. Warum? Demut heißt nicht, dass ich sage, ich bin der Kleinste und Unwürdigste von allen, ich bin nur ein Wurm, der über die Erde kriecht, sondern Demut in biblischer Definition heißt, ich bin hilfsbedürftig. Ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Gottes Liebe, um mein Leben bewältigen zu können. Das ist Demut. Und was ist Sorge? Sorge heißt, Gottes Hilfe reicht mir nicht aus. Ja, ich bitte Gott um Hilfe und dann fange ich an, weiter mich zu sorgen. So nach dem Motto, ich habe Gott gebeten, das zu lösen, das Problem, aber ich muss weiter meinen Gedanken rotieren und die Lösung selber finden. Sozusagen, das ist eine Art von Stolz, dass ich sage, es reicht nicht aus, dass Gott sich darum kümmert, ich muss auch meinen Teil tun, damit Gott mir hilft. Ja, dieser schöne Satz, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nee, das ist eine Lüge. Ja. Lass dir von Gott helfen und greif ihm nicht in die Arbeit rein, sozusagen. Ja. Also wenn du Gott bittest und ihm dein Problem anvertraust, dann kannst du darauf vertrauen, dass er das macht. Und dann kannst du auch innerlich zur Ruhe kommen. Ich musste immer denken an meinen Vater. Also mein Vater hatte die eine gute Eigenschaft, nicht die eine, also bitte jetzt nicht so denken, er hatte nur die eine, aber das war eine sehr große und gute Eigenschaft. Wenn er zugesagt hat, was zu machen, konntest du dich hundertprozentig drauf verlassen, er macht es. Und dann hast du dir keine Sorgen mehr machen zu brauchen, weil du wusstest, er erledigt das. Und so können wir es auch bei Gott machen. Wir können darauf vertrauen, dass er es macht. Und brauchen uns dann nicht mehr zu sorgen und zu kümmern. Das heißt nicht, dass wir uns dann faul zurücklehnen, so nach dem Motto, ich lege die Füße hoch und Gott macht schon für mich. Aber das heißt drum, ich vertraue, Gott macht's und dann höre ich erst einmal, was sagt denn Gott? Was soll ich dazu beitragen? Und wie soll's ich machen? Und diese ganze Angst und diese ganze Sorge verschwindet. Denn Sorge, wie gesagt, dadurch, dass es Stolz ist, und wir lesen ja, Gott widersteht dem Hochfertigen, Gott widersteht dem Stolzen, Sorge verhindert, dass Gott in unserem Leben eingreifen kann. Und da kommt jetzt auch der Vers hinzu, den Stefan uns am Anfang gesagt hat, Philipper 4, Vers 6. Da steht es so schön, seid um nichts besorgt und lasst all eure Anliegen mit Dank, bringt sie Gott vor. Ich lese es doch nochmal vor. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, meine Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, was rein, liebenswert, wohllautend, tugend oder ein Lob ist, das erwägt. Also was sagt er? Wenn du betest, wirf deine Sorge vorher auf den Herrn. Und dann wirst du das erleben, wenn du wirklich deine Sorge auf den Herrn geworfen hast, dass der Friede Gottes dich bewahrt. Und wenn die Sorge zurückkommen will, dann geh gegen die Sorge vor, indem du über das Wort nachsinnst, indem du über das denkst, über Gottes Güte, über Gottes Wahrheit, über seine Gerechtigkeit, über seine Nähe. Indem du das Schwert des Geistes ergreifst und sagst, nein, ich weigere mich, Satan, weiterhin mich zu sorgen. Gott hat die Sorge. Ja? Ein Prediger hat mal gesagt, kam der Teufel zu ihm und hat gesagt, du bist ja an der falschen Adresse, die Sorge ist bei Gott. Wenn du jemanden wegen diesem Problem beunruhigen willst, wende dich an Gott. Er ist dafür zuständig, nicht ich. Belästige mich nicht mit dieser Sorge, denn dieses Problem ist nicht mehr mein Problem, sondern Gottes Problem. Also Sorge und Angst kann uns wirklich berauben. Und da müssen wir lernen zu widerstehen. Und das Schöne ist, Gott hilft uns auch dabei. Ich weiß noch, mein erster Arbeitstag als Zivi, da bin ich mit dem Chef, also in der ambulanten Pflege, mit dem Chef rumgefahren. Und dann war ich bei einem Bettlägerigen, der dann gewaschen wurde komplett. Und ich musste immer so in der Wand eingezwängt stehen zwischen Bett und dem Ganzen. Und das hat relativ lang gedauert. Und dann wurde mir plötzlich schwarz vor den Augen. Also das habe ich nicht so ganz bemerkt. Ich bin dann wieder zu mir gekommen, nachdem ich in die Waschschüssel umgekippt bin und in die Waschschüssel reingefallen ist, mit dem, der gerade unten rum gewaschen wurde. Und es war mir super peinlich. Ich weiß nicht, vielleicht schickt ihr das so weg, aber mir war das super peinlich. Und ich durfte dann auch nach Hause gehen an dem Tag. Und dann dachte ich, wie kann ich jetzt morgen wieder zur Arbeit gehen? Ja, also erster Arbeitstag, ich kipp um. Ja, alle denken, also es war jetzt für mich nicht, dass mir so eklig war, dass mir davon übel wurde, sondern wahrscheinlich einfach dieses unbewegte Stehen, aber dann kommen ja so die Gedanken, was denken die anderen, und die denken alle, ach, du bist dafür nicht geeignet und du bist ein Schwächling und dich ekelst doch eh. Und dann lag ich so zu Hause und die Sorgen haben so gekreist und die Gedanken haben gekreist. Und nach einiger Zeit kam mir dann die Idee, ich könnte ja die Sorgen auf Gott werfen. Also inzwischen kommt mir die Idee glücklicherweise im Normalfall früher. Damals hat es noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das so gelernt habe. Wenn ich Sorgen habe, werfe ich sie auf den Herrn. Und dann habe ich die Sorge auf den Herrn versucht zu werfen. Und ich habe dann so richtig so liegen, so gedrückt, so, ah, jetzt wälzt sich das, weil das irgendwie so für mich so fast eine physisch spürbare Last war, diese Sorge. Und danach habe ich mich echt erleichtert gefühlt und plötzlich war die Sorge weg. Und wenn sie dann wiederkommen wollte im Laufe des Tages, habe ich gesagt, nee, ich akzeptiere diese Sorge nicht mehr, Gott kümmert sich drum. Kein Mensch auf der Arbeit hat mich jeweils wieder drüber angesprochen, aber selbst wenn, wäre es dann auch wurscht gewesen. Aber wir müssen lernen, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Denn es ist ja so, Gott bietet uns viele Geschenke an, die wir alle bekommen können. Aber er drückt uns ja die Geschenke nicht aufs Auge. Er zwingt uns nicht, seine Geschenke anzunehmen. Und da haben wir oft so ein falsches Verständnis, dass wir denken, alles, was in meinem Leben passiert, ist Gottes Wille. Wenn ich krank bin, ist es Gottes Wille. Und wenn er mich heilen wollte, wäre es Gottes Wille. Und wenn er mich nicht heilt, dann war es halt nicht sein Wille. So funktioniert aber Gebet nicht. Gebet ist nicht nach dem Versuch Try and Error, also versuche es, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, sondern Gebet funktioniert anders. Er denkt dran, Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Und Gott hat für jeden Mensch die Errettung vorbereitet. Jesus hat die Sünde für jeden Menschen getragen. Jeder Mensch darf und soll ein Kind Gottes werden. Und die meisten werden es nicht, weil sie es nicht annehmen. Es liegt da, bereit für sie, und sie ergreifen es nicht. Denkt, ein weiteres Beispiel ist die Geistestaufe, ja? Die Geistestaufe ist für jeden Menschen da, und so viele wissen nichts darüber, und deswegen haben sie es nicht. Also wir sehen, die Geschenke Gottes dürfen wir ergreifen. Schauen wir uns mal an, gehen wir mal ein bisschen noch zu Hiob, nämlich Hiobs die Antwort. Hiob, haben wir ja gesehen, hatte keine Erkenntnis. Und das hat dann seinen Glauben zerstört, hat zu Angst geführt und zur Sorge. Er brauchte Erkenntnis. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz auf den Zettel schauen, wo das ist. Am Ende, als Hiob so mit seinen Freunden diskutiert hat, da fing dann Hiob an, wirklich zu suchen und sagte, er will lernen. Am Anfang hat er noch zu seinen Freunden gesagt, Hiob 6, Vers 24, belehret mich. Ich will schweigen, gebt mir zu erkennen, worin ich mich geirrt habe. Und er war so richtig streitlustig, ja, am Anfang hat er gesagt, ich will nun zu dem Allmächtigen reden, mit Gott zu rechten, gelüstet mich. Ja, also er wollte sozusagen mit Gott streiten. Aber ganz zum Schluss, am Ende seiner Reden, Hiob 31, Vers 35, da fängt er dann an, wahrscheinlich, weil ihm jetzt langsam die Worte ausgingen, weil jetzt so langsam alles Argumente gesagt wurden, da kam er zu einem Punkt, wo er anfing, ernsthaft zu fragen. Vers 35, also Hiob 31, Vers 35, da sagt er, ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir, wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Also er wollte jetzt wissen, was los ist. Er fing an, er gab sein Zeichen, er sagte, ich will wissen, was los ist. Ich will das wirklich mir zu Herzen nehmen. Ich will wissen, was Sache ist. Und dann fängt an, Gott zu reden und eben erstmal über Elihu. Und wir haben das letzte Mal gesagt, es gibt ja, wenn ich wissen will, Dinge, wenn ich wahre Dinge über Gott wissen will, brauche ich Erkenntnis. Und wie gewinne ich Erkenntnis? Es gibt drei Arten von Erkenntnis. Es gibt die Sinneserkenntnis, also wir können durch unsere fünf Sinne riechen, sehen, schmecken, hören, fühlen. Erkenntnis gewinnen über unsere Umwelt, über unsere Natur. Und die ganze Wissenschaft und all unsere Universitätsforschung, die ganze Naturwissenschaft beruht letztendlich auf diesen fünf Sinnen. Wir haben gelernt, die Sinne praktisch auszureizen bis zum geht nicht mehr. Wir können jetzt heute auch Röntgenstrahlen wahrnehmen, Infrarotstrahlung wahrnehmen, also praktisch Wellen sehen, die wir mit dem normalen Auge nicht sehen können. Aber alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, ist von der materiellen Welt. Und Gott ist ja größer als unsere materielle Welt. Er hat diese Erde geschaffen und wir brauchen darum, um ihn erkennen zu können, also darum können wir ihn nicht erkennen mit unseren Sinnen. Weil eigentlich ist es ein gutes System. Unser Verstand gewinnt Fakten über die Sinne und kann diese Fakten dann nehmen und kann diese Fakten untersuchen und daraus gültige Schlüsse ziehen. Wenn wir jetzt an Bereiche kommen, wo wir keine Fakten haben, dann neigt unser Verstand dazu, ohne Fakten herum zu philosophieren. gerade wenn es in den Bereich der Metaphysik geht, also alles so was Übernatürliches, aber auch so, er fängt an, ohne Fakten herum zu philosophieren und normalerweise geraten wir dadurch in ganz schöne Probleme. Und die Bibel warnt uns auch vor diesem faktenlosen Herumphilosophieren. Philipper 2, Vers 8, da steht, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also, wenn man anfängt, faktenlos mit dem Verstand herumzuarbeiten, dann kommt der Verstand auf alle möglichen Erkenntnisse, die einen nicht weiterbringen. Ich habe mal ein interessantes Buch gelesen über die chinesische Medizin. Die chinesische Medizin war früher wissenschaftlich basiert, also haben versucht, was Stoffe für Auswirkungen haben. Und dann mit der Lehre, ich glaube, des Konfuzius, kam es dann, dass so bestimmte Zahlen wichtig wurden und potenzierte Zahlen. Und dann hat man all diese Erkenntnisse verlassen und hat nur noch versucht, daraus, dass bestimmte Zahlen in bestimmten Dingen vorkommen, Heilungsmethoden zu entwickeln und ist völlig in die Irre gegangen. Und hat all das wieder vergessen, was man vorher schon gelernt hat. Und bei der Philosophie ist es genauso. Der Verstand versucht einfach, irgendwelche ohne frei von Fakten sozusagen, sich Dinge zusammenzureimen und er geht völlig in die Irre. Und dann haben wir noch ein drittes Möglichkeit, nämlich, dass Gott uns lehrt. Gott kann uns natürlich wahre Dinge über sich mitteilen. Fakten, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das nennt man Offenbarungserkenntnis. Und wir haben die Offenbarungserkenntnis vor allem in der Bibel. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir es in der Bibel haben, können wir es auch überprüfen. Also wenn jetzt jemand sagt, Gott hat mir gezeigt, er ist so und so, kann ich das anhand der Bibel überprüfen? Oder wenn ich den Eindruck habe, Gott hat zu mir gesprochen, er ist so und so, kann ich das auch anhand der Bibel überprüfen? Und es ist auch sinnvoll, das zu überprüfen, wo man denkt, so Gott hat mir das gesagt. Wir sollen auch alles überprüfen. Und wir können dankbar sein, dass wir es haben. Und wenn unser Verstand kann verstehen, was Gott sagt durch die Bibel. Also Gott hat so zu uns gesprochen, dass unser Verstand es verstehen kann. Und dann kann der Verstand aus diesen Fakten wieder gültige Schlüsse ziehen, wenn er bereit ist, sich dem unterzuordnen. Weil oft ist unser Verstand nicht so ganz bereit, das anzunehmen, was die Bibel sagt. Gerade wenn es so ein bisschen unseren Erfahrungen widerspricht, dann fangen wir an, wieder das abzuwägen. Aber wenn sich der Verstand bereit erklärt, die Bibel als Fakt anzuerkennen, dann kann er auch wieder daraus lernen. Nun hatte Hiob keine Bibel und er kannte Gott nicht. Also wie hat Gott zu ihm gesprochen? Er hat angefangen, durch Elihu zu ihm zu sprechen. Und Elihu war im Gegensatz zu all den anderen Menschen jemand, der aus dem Geist Gottes heraussprach. Wir können gleich am Anfang sehen, Kapitel 32, Vers 8, da sagt er, der Geist ist es in dem Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Das ist die Grundlage für sein ganzes Reden, dass also praktisch der Geist lehrt ihn, der Heilige Geist, der Odem des Allmächtigen. Und dann Vers 18 geht es weiter, da sagt er, ich bin voll von Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Siehe, mein Leib ist wie ein Weinschlauch, der keine Öffnung hat. Wie Schläuche voll Most will er bersten. Und in Kapitel 33 geht es dann weiter, Vers 3 sagt er, meine Reden kommen aus aufrichtigen Herzen, meine Lippen sprechen lautere Wahrheit aus, der Geist hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Als ich hier das erste Mal gelesen habe, da war ich noch, ich denke noch nicht mal bekehrt, auf jeden Fall noch nicht geistesgetauft, da habe ich das gar nicht so gemerkt, aber nachdem ich dann den Heiligen Geist selbst kannte, und dann jedes Mal, wenn ich Elihu lese, da merke ich so wirklich, der Heilige Geist spricht durch ihn, drängt durch ihn. Das heißt nicht, dass alles, was er gesagt hat, wahr war, aber er hat praktisch vom Heiligen Geist gelernt. Und das ist der große Unterschied zwischen ihm und den Reden der anderen. Die anderen haben nur menschliche Weisheit von sich gegeben, versucht mit ihrer eigenen, ja, mit ihrem Hörensagen, mit ihrem eigenen Wissen, wo sie ja nichts über Gott wissen konnten, also mit ihren eigenen Philosophien, und Philosophien Antworten zu geben und haben versucht, sich gegenseitig zu übertreffen. Und die Freunde haben Hiob vorgeworfen, keine Weisheit zu haben. Er hat es den Freunden vorgeworfen, keine Weisheit zu haben. Und letztendlich war alles nur menschliche Weisheit. Gehen wir nochmal zurück zu 1. Korinther 2. Und schauen uns das nochmal an. Ab Vers 10. Uns aber hat Gottes Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das heißt, der Heilige Geist lehrt uns die Dinge über Gott, durch sein Wort oder direkt. Und Elihu wurde direkt gelehrt. Und darum konnte er auch Dinge sagen, die von Gott kamen. Und Gott fing an, durch Elihu zu Hiob zu sprechen. Und wir sehen auch an Elihus Art, dass Gottes Geist aus ihm sprach. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil er spricht anders als die anderen Freunde. Hiob 32, Vers 20, nee, Vers 21 sagt er das. Ich aber will keine Person ansehen und keine Menschen schmeicheln, denn ich kann nicht schmeicheln, leicht möchte mein Schöpfer mich sonst wegraffen. Und dann Vers 3, Kapitel 33, Vers 7 sagt er, siehe, Angst vor mir braucht dich nicht zu erschrecken, und mein Drängen wird nicht schwer auf dir lasten. Das ist interessant, im Englischen steht beim zweiten, my burden on thee is not heavy. Also meine Last auf dir ist nicht schwer. An wen erinnert uns das? An Jesus. Mein Joch ist leicht und meine Last nicht schwer. Wenn der Heilige Geist zu uns redet, oder wenn jemand aus dem Geist gesprochen uns Ratschläge gibt, dann belastet uns das nicht und führt uns zu Angst und schreckt uns nicht. Es ist zwar schon etwas, was offenbart, es ist schon etwas, was wie ein Joch sein kann, aber es ist leicht. Es erschreckt uns nicht. Wir sehen einen ganz anderen Geist hinter Elihus reden. Er will Hiob nicht schrecken, er will ihn nicht mit Gewalt von irgendwelchen Wahrheiten überführen, sondern er gibt ihm die Wahrheit als eine befreiende Last, als etwas, was ihn frei machen kann. Und dann schauen wir uns, wie geht er vor. Zuerst sagt er, wiederholt er nochmal Hiobs Anklage. Ich lese es jetzt einfach mal vor, die Verse. Hiob 32, Abvers 8, sagt er zu Hiob, nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich habe deine eigenen Worte gehört. Rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt und ohne Schuld. Siehe, Gott erfindet Beschuldigungen gegen mich, er hält mich für seinen Feind, er legt meine Füße in den Stock und lauert auf alle meine Schritte. Das war es, was Hiob sagte. Und dann sagt Elihu darauf, siehe, das sagst du nicht im Recht. Darauf muss ich dir antworten, denn Gott ist größer als der Mensch. Und in Kapitel 34 wiederholt das nochmal. Da sagt er, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht, und Gott hat mir mein Recht entzogen. Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein. Mein Geschick ist unheilbar, ohne dass ich irgendwas verbrochen hätte. Also zuerst wiederholt er mal, was bei Hiob das große Problem war. Dass Hiob eben dachte, Gott steckt dahinter. Und ich bin unschuldig und Gott tut mir Unrecht. Und dann fängt er an, das sind sehr interessante Verse, Hiob 33 ab Vers 14 erklärt er dann, wie Gott redet. Und da sagt er dann, dass Gott redet auf eine Weise, auf eine zweite, im Traum nächtlicher Vision. Wenn der Mensch schlummert, öffnet er das Ohr des Menschen, um ihn von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube, sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Vers 29, siehe, das alles tut Gott zwei-, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Das ist so ein Vers, das ist für mich auch so eine Bestätigung, wenn ich mich frage, was ist mit denen, die sterben, ohne Gott zu kennen. Das ist für mich so diese Verheißung auch, jetzt mal ganz unabhängig davon, die Verheißung dafür, dass Gott jeden Menschen zwei-, dreimal in seinem Leben so zu ihm redet, dass er eigentlich ihn erkennen könnte. Ja, Gott lässt keine Menschen sterben, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben, dass er zu ihm umkehren kann, dass er errettet werden kann. Und er sagt ihm dazu, Hiob, auch zu dir hat Gott schon geredet. Aber du hast es wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Und dann kommt ein Vers, der ist sehr theologisch umstritten, was er jetzt genau meint. Naja. Ich lese ihn euch mal vor nach der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Hiob 33, Vers 23. Wenn es nun für ihn, also für den Menschen, der diese Probleme hat, der Not ist, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden oder ich habe ein Lösegeld gefunden. Er verweist hier auf einen Mittler, auf einen, der spricht zu Gott für den Belasteten, ich habe ein Lösegeld für ihn gefunden. Meiner Meinung nach verweist er hier schon auf dieses Prinzip, dass Gott ein Opferlamm hat, dass Gott Jesus hat, der praktisch die Erlösung bringt. Und dann Vers 34 fängt er an, und das ist ein ganz zentraler Vers für mich, 34 Vers 10 und 11. Darum, ihr einsichtsvollen Männer, hört mich an. Fern liegt es Gott, Unrecht zu tun und dem Allmächtigen Frevel zu verüben. Vielmehr, des Menschen Tun vergilt er ihm und jeden lässt er ernten nach seinem Wandel. Er sagt, Gott tut kein Unrecht, er tut keinem Menschen Unrecht. Das war ja das, was Hiob sagte, Gott tut mir Unrecht. Er hat gesagt, nein, Gott tut kein Unrecht, er tut keinem Menschen Böses, es ist fern von ihm Frevel oder Boshaftes zu tun. Aber dann macht er nicht diesen Fehler, den die Freunde sagen, und du hast die schlimme Sünde begangen, sondern was sagt er dann? Er lässt jeden ernten nach seinem Wandel. Das heißt, er sagt letztendlich, das, was im Neuen Testament auch steht, was du säst, das erntest du. Ja? Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und Hiob hat gesät, durch seine Angst, durch sein ständiges Opfern für die Söhne aus Angst, dass Gott ihn irgendwann zerstören würde. Er hat es mit Sicherheit bewegt vor sich hin. Er sagte, das, was ich fürchtete, ist auf mich getroffen. Er sagte, ich hatte keine Ruhe, ich hatte keine Rast, ich hatte keinen inneren Frieden. Und dann kam das Toben. Und er geht dann weiter, sehr interessant. Vers 16 sagt er, wenn du Einsicht hast, so höre Folgendes, lausche auf den Wortlaut meiner Rede. Kann, wer das Recht hast, Führung innehaben? Und willst du den erhabensten Gerechten als ungerecht bezeichnen? Er sagt, du wagst es ja noch nicht mal, den König als ungerecht zu bezeichnen. Und Gott, der erhabenste aller Herrscher ist, sollte der ungerecht handeln. Er ist ein guter Gott. Und in Vers 23 dann so die Schlussfolgerung, den Allmächtigen, ihn erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Also er sagt ihm ganz klar, Gott beugt nicht das Recht, Gott tut nicht das Böse, er steht nicht dahinter. Sondern was der Mensch sät, das erntet er auf dieser Welt. Und was wir auch wissen, diese Welt liegt in der Hand des Argen, des Bösen. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Seit dem Sündenfall ist es so, dass der Teufel eben diese Welt verändert hat. Die Krankheit kam letztendlich durch den Sündenfall in die Welt. Vorher war alles gut und durch die Krankheit hat der Teufel der Natur seine Natur aufgedrückt. Ja? Die guten Bakterien, die vorher für uns gut waren, wurden bösartig und brachten Krankheit durch den Sündenfall. Ja? So wie der Löwe, der vorher mit dem Lamm gespielt hat, jetzt das Lamm fraß, so haben die Bakterien, die vorher gut waren, jetzt angefangen, sich gegenseitig zu vernichten und uns zu vernichten. Und dann fängt er an und weist Hiob hin auf Gottes Güte. Und fängt an zu beschreiben, wie viel Zeit habe ich noch? Keine mehr? Gut. Also Kapitel 36 am Ende, 23 bis 28, fängt er dann an zu beschreiben, wie Gott es regnen lässt auf die Menschen, wie er das Gute macht. Und es erinnert mich so an Jesus, wo er sagt, Gott lässt es regnen auf die Gerechten, auf die Ungerechten und schaut an die Vögel des Feldes und die Vögel des Himmels und die Lilien auf dem Feld. Gott versorgt sie, er weist Hiob auf Gottes Güte hin. und fordert ihn auf, umzukehren. Ja, das ist dann der letzte Akt, Vers 31, vielmehr soll man zu Gott sprechen, ich war betört, ich will nicht freveln, auch wenn ich dich nicht sehe, sollst du mich lehren, verübte ich Böses, so will ich es nicht wieder tun. Ja, er sagt zu Hiob nicht große, tiefe Sünde, sondern er sagt zu Hiob, sprich zu Gott und sag, ich war verwirrt, ich wurde betrogen, ich habe mich geirrt und das will ich nicht mehr tun. Ich will jetzt wissen, was Sache ist. Und dann fängt Gott an zu antworten. Und Gott antwortet Hiob aus dem Sturm. Und das ist so schön die Bestätigung für Elihu, weil kurz vorher sagt er, Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar, er tut so große Dinge und wir erkennen es nicht. Und dann ist er fertig mit seiner Rede und dann antwortet der Herr dem Hiob aus dem Sturm oder aus dem Donner. Also der Herr hat sozusagen direkt das Reden Elihus aufgegriffen und angefangen zu reden. Und Gott bringt zwei Reden, Fazit der beiden Reden. Das erste ist, er sagt Hiob, meine Weisheit ist viel größer als deine Weisheit. Du hast keine Erkenntnis, du hast ein falsches Wissen. Lass dich lehren. Und bei der zweiten Rede sagt er dann, ich bin viel größer an Kraft, viel stärker an Kraft, als du dir vorstellen kannst. Und wenn ich gut bin, dann kann ich auch das Gute zustande bringen. Und dann fängt an, Hiob zu antworten. Und Hiob antwortet dem Herrn, also Hiob 42, und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt mit Unverstand? Darum bekenne ich, ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Also er erkennt, er hat sich geirrt, als er Gott das zugeschrieben hat. Dann sagt er weiter, höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du lehre mich. Er sagt zu Gott, lehre du mich, ich will dich fragen, jetzt will ich wissen, was ist Sache. Ich brauche dein Wissen, ich habe mich geirrt, jetzt brauche ich dein Wissen. Dann kommt ihm das vom Hörensagen, hatte ich von dir gehört. Nun aber hat dich mein Auge gesehen. Darum widerrufe ich und will in Staub und Asche Buße tun. Also er sagt, jetzt sehe ich dich, jetzt will ich lernen von dir. Und ich widerrufe das, was ich vorher geglaubt habe, weil ich erkannt habe, es ist falsch. Und ich kehre um, ja, Buße tun heißt umkehren. Ich kehre um von dem, was ich vorher für wahr hielt. Und das war so der Anfang, wie Gott anfängt, zu Hiob zu reden. Er fängt an und Hiob fängt an zu verstehen, dass Gott nicht dahinter steht. Er fängt an zu verstehen, dass Gott ihn frei macht. Und dann kommt so eine Pause in Hiob. Ich denke, es gab eine längere Zeit der Unterhaltung noch danach, privat zwischen Hiob und Gott, die uns nicht so überliefert ist. Und dann, sehr interessant, fängt Gott an, die Gefangenschaft Hiobs zu wenden. Und wie macht er das? Gott wendet die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Er fordert die drei Freunde auf, die gesündigt haben und nicht wie Hiob Buße getan haben, weil die praktisch dadurch gesündigt haben, dass sie Hiob immer eine große Sünde unterstellen, obwohl sie wussten, dass er es nicht getan hat. Letztendlich kommt das raus aus den Reden. Er fordert sie auf, zu Hiob zu gehen und mit ihm zu opfern und sagt, wenn Hiob für euch Fürbitte tut, will ich euch vergeben. Und wir sehen hier so ein bisschen Gottes Art und Weise. Hiob wurde bitter über das, was die Freunde sagten. Und als er ihnen vergeben hat, praktisch, als er für sie Fürbitte tat, hat er den Weg geöffnet, dass Gottes Gnade in sein Leben reinkam und Gottes Heilung, Gottes Befreiung. Nicht umsonst steht hinter dem großen Satz Markus 11, Vers 24, wo es um den Glauben geht, wo wir zum Berg sprechen sollen. Wo dann in Vers 24 Jesus sagt, alles, was ihr im Gebet bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Direkt im Anschluss sagt, wenn ihr aber steht und betet, bittet Gott um Vergebung. Denn wenn ihr nicht vergibt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Also nicht zu vergeben kann den Glauben behindern. Nicht zu vergeben kann die Gebetserhörung behindern. Und darum, als Hiob anfängt zu vergeben seinen Freunden und Gott um Vergebung zu beten, da wirkt Gott die Befreiung. Und er stellt alles wieder her. Und er kriegt sogar doppelt alles. Also Ich habe mir das gestern nochmal genau angeschaut. Also er kriegt die Kinder wieder. Die Kinder hat Gott nicht verdoppelt. Vielleicht wäre das dann zu stressig gewesen. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter vorher. Und wir kamen wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Wahrscheinlich 14 Söhne und 6 Töchter. Wäre vermutlich vielleicht dann zu viel des Segens gewesen. Aber seinen Besitz hat er doppelt so stark zurückbekommen. Also Gott hat alles wieder hergestellt. Er hat ihn groß gemacht. Dann kommen auch all die falschen Freunde wieder und feiern mit ihm und trösten ihn. Nachdem es ihm wieder gut geht, trösten sie ihn dann. Das ist auch sehr interessant zu sehen. Aber das Schöne ist für uns, wir können diesen Weg auch gehen. Also wenn wir Dinge haben in unserem Leben, wo wir was brauchen, wo wir was begehren, wo wir von Gott was erbitten wollen, praktisch einfach diese Schritte sich auch vor Augen halten. Schau auf Gott. Erkenne ihn als deinen liebenden Vater. Schau auf die Verheißung. Was hat Gott mir verheißen in dieser Sache? Und bau darauf deinen Glauben. Halt fest an der Ausdauer wie Hiob. Ja? Lass dich nicht unterkriegen, wenn es länger dauert, sondern halt fest. Und bleib dabei, praktisch andere Leute zu segnen, anderen Leuten zu vergeben und für andere zu beten. Und zum Schluss nochmal, der Vers, mit dem wir angefangen haben das letzte Mal, oder der so dieser Schlüssel ist für das ganze Verständnis von Hiob, Jakobus 5, Vers 11. Da sagt Jakobus, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wenn du weißt, Gott ist barmherzig, und wenn du weißt, was er dir verheißen hat, dann kannst du ausharren und dann kannst du festhalten. Denn in Hebräer 10 steht da dieses schöne Wort, ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr die Verheißung empfangen habt, denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Das heißt, Gott hat was verheißen und ich tue den Willen Gottes. Das heißt, ich bitte ihn darum, dass er mir das gibt und ich halte fest mit Ausdauer und damit komme ich es auch. Und ein paar Verse vorher beschreibt auch, wie das Festhalten mit Ausdauer ist. Und das soll jetzt der letzte Vers sein, Hebräer 10, Vers 23. Da steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Das heißt, das Bekenntnis, ich halte fest, ich harre aus, indem ich das Bekenntnis mir nicht rauben lasse. Das Bekenntnis, dass Gott diese Verheißung mir geschenkt hat. Das Bekenntnis, dass Gott mein liebender Vater ist, dass er mein Heiler ist, dass er der Geber der guten Gaben ist. Immer und immer wieder halte ich dieses Bekenntnis fest. Ich sage das, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Und dadurch kann ich dranbleiben, kann ich durchgehen und Gott greift ein. Und bei Hiob hat es, je nach Ausleger, 6 bis 9 Monate gedauert. Egal wie lange es dauert, Gott kommt durch und er verändert es und er schenkt Durchbrüche. Und das können wir von Hiob sehen. Und das ist auch die Botschaft, die Gott mit Hiob draufgelegt hat. Er kommt durch. Egal wie schlimm es aussieht, er schenkt die Befreiung. Er hilft dir daraus. Amen.